Wie bereits schon gesagt, wir starten heute mit einer Predigtserie über die 10 Gebote, die 10 besten. In einigen Monaten werden wir uns nicht jeden Sonntag, sondern da gibt es auch Unterbrüche, werden wir uns mit einem, dann dem anderen von diesen 10 Geboten, die wir in der Bibel finden, auseinandersetzen. Für euch zu Hause gibt es auch eine Webseite, die 10besten.ch, dort könnt ihr auch mal drauf gehen. Dort gibt es Material auch zu den verschiedenen Geboten und auch Videos und Statements und vieles mehr. Also auch zur eigenen Vertiefung könnt ihr dort sehr gerne ein paar Minuten oder Stunden verbringen. Die 10 Besten, die 10 Gebote, wie wir schon gehört haben, können wir sie zusammentragen. Sind ja sehr bekannt, also in unserer westlichen Kultur. Ihr könnt einfach mal reinrufen, wer weiß eines der 10 Gebote.
Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten land, aus dem Haus des Pharao geführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, du sollst sie nicht anbeten, diene ihnen nicht.
Amen. Sehr gut. Das erste Gebot war das. Was können wir sonst noch so aufzählen?
Du sollst ja kein Bildnis machen, weder von dem, was da rot ist, noch was da rot ist.
Genau. Kein Bildnis.
Liebe deine Nächsten wie dir selbst.
Ja, ist nicht explizit in den 10 Geboten, aber wenn es um den Nächsten geht, kommt da echt das in den Sinn, wir sollen den Nächsten nicht verleumden, keine Falschaussage machen über unseren Nächsten.
Nicht Ehe brechen,
genau.
Nicht töten.
Genau, im Chor. Ehre Vater und Mutter. Unten. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Das dritte Gebot. Du sollst nicht stehlen. Jetzt haben wir noch 2, das 10. und das 4. Ja, es geht um Neid, nicht begehren, was deinem Nächsten ist. Und dann das 4. Ja, genau, den Sabbat heiligen, Sonntag, Gottesdienst feiern, ein Tag in der Woche zur Ehre Gottes. Hey, super, das ist eine ganze Liste, die wir hier zusammengetragen haben. Und es ist auch eine ganze Liste, die wir tun und sollten und tun müssen. Und manchmal auch ein bisschen erschwerend, so die 10 Gebote, die 10 Verbote und so redet man. Jemand hat mal ausgerechnet, dass die 10 Besten, also in der Bibel diese 10 Gebote, insgesamt 297 Worte umfassen. Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung zählt etwa 1300 Worte. Die Verordnung der Schweiz zu Süßwaren wie Schokolade und so zählt fast 6000 Worte. Und eine EU-Verordnung zu Erzeugnis von Karamellsachen über 200, fast 300.000 Worte. Also eigentlich sind wir hier mit den 10 Besten so aufgestellt, sie sind enorm einfach zu merken. Wir haben jetzt wenige Minuten gebraucht und wir haben diese 10 Gebote, diese 10 Besten beisammen. Sie sind extrem kraftvoll und enorm prägend für unsere Gesellschaft. Gerade im Westen, da ist so vieles auf diesen 10 Geboten aufgebaut. Doch häufig werden diese 10 Besten als reine Verbotstafeln gesehen. Also solche, die uns Menschen einschränken. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir uns in der nächsten Zeit einfach mal mit diesen Geboten befassen und schauen, was sagen sie aus. Wieso gibt Gott uns dieses 10-teilige Gesetz? Ist er ein Spielverderber, der einfach nicht will, dass wir Spaß haben? Oder hat er es einfach einer früheren Generation gegeben, hier in der Bibel, und sie sind für heute nicht mehr relevant? Stell dir mal vor, du kaufst ein Auto. Dein Auto, das fährt mit Diesel. Das ist auch angeschrieben, und der Verkäufer sagt dir, das ist dein Diesler. Du musst Diesel tanken. Aber das Letzte, was du willst, ist, dich auf irgendeine Art und Weise einzuschränken. Du übergehst alle Warnhinweise und dann gehst du mal zur Tankstelle, nimmst einfach das erstbeste Benzin, zack, rein, tankst es auf. Und dann geht es wahrscheinlich nicht lange, bis du merkst, hätte ich doch einfach mal das Handbuch gelesen und dem vertraut, was mein Autoverkäufer gesagt hat. Dieseler braucht Diesel, Benziner braucht Benzin. Die 10 Gebote sind weniger ein Verbotskatalog als vielmehr eine Gebrauchsanweisung für unser Leben. Irgendwie, und auf Zeit geht es bestimmt gut, ohne diese Gebote zu leben. Du kannst wahrscheinlich auch an irgendeinen Gott glauben und an das Gute glauben im Menschen. Du kannst auch glauben, dass dein Diesler einen langjährigen Dienst macht und beim Verkauf oder beim Kauf von deinem neuen Auto ist auch alles noch in Ordnung. Doch wenn du langfristig gut unterwegs sein willst, so müssen wir das Benutzerhandbuch oder eben die Gebrauchsanweisung hervornehmen und uns miteinander darüber auseinandersetzen. Und ich spreche darum auch hauptsächlich, nicht immer, aber auch hauptsächlich von den 10 Worten. Die 10 Worte, die Gott uns gegeben hat. Also ihr merkt da, die 10 Besten, die 10 Worte, die 10 Gebote, das sind so Begriffe, aber ich versuche meistens so von den 10 Worten zu sprechen, dann meine ich diese zehn Besten, die Gott uns mit auf den Weg gibt. Wir können auch die 10 Worte in 2 Kategorien einteilen, nur so grundlegend. So, wir haben eine linke Spalte und eine rechte Spalte. Man könnte sagen, die erste Spalte, die linke, die ordnet die Beziehung zwischen uns und Gott. Es geht um meine Beziehung zu Gott und von unserer Beziehung zu Gott. Die zweite Spalte geht es um die Beziehung zwischen Mensch und Mensch, zwischen dir und mir. Es sind also Gebrauchsanweisungen für unser Leben mit Gott und unseren Nächsten und unsere Mitmenschen. Wir starten heute mit dem ersten Wort, und das ist eigentlich der Vorreiter und die Grundlage für alles, was danach noch kommt. Eine Anfangsfrage: Sind Gesetze für dich Einschränkungen oder eine Spielwiese? Kannst sie für dich mal beantworten? Gesetze bringen meistens Verbote, Sachen, die wir nicht tun dürfen. Doch trotzdem sind gute Gesetze solche, die nicht einfach so Moralwächter sind, sondern uns einen Raum zur Entfaltung geben. Das Zusammenleben mit deiner Familie, mit deinem Partner, mit deinem Nachbarn hat wahrscheinlich auch irgendwo Regeln, Gesetze. Dass man nach 10 Uhr im Quartier nicht gerade wieder eine Party startet. Oder dass man nicht einander schlägt in der Familie. Oder dass man lieb miteinander umgeht. Aber wahrscheinlich schränken dich diese Gesetze, ungeschriebenen Gesetze vielleicht, nicht ein, sondern ermöglichen es dir und deiner Familie und deiner Nachbarschaft, gut miteinander klarzukommen. Und Gott fängt seine Gebote, die er uns gibt, sehr speziell an. Max Erik hat es vorher schon schön gesagt. Ich lese aus 2. Mose 20, die Verse 2 bis 3. Ihr habt es auch auf dem Handout vorne im 3 verschiedenen Farben. Gott spricht: Ich bin der Herr, dein Gott, Ich habe dich aus dem Land Ägypten herausgeführt, aus dem Leben in der Sklaverei. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Das allererste, was Gott sagt, ist, ich bin der Herr, dein Gott. Kein Verbot, kein Gebot, sondern ein Fakt. Er stellt die Fakten klar. Klar ist, dass Gott damals das dem Volk Israel gesagt hat, doch dieser Gott ist der Schöpfer des Universums. Der, der alles geschaffen hat, was um die Welt ist und in der Welt. Er hat auch dich geschaffen. Und in Psalm 46, Vers 11 steht, hört auf zu kämpfen und erkennt, ich bin Gott. Ich stehe über den Völkern, ich stehe über der Welt. Du und ich, wir beide sind von Gott geschaffen. Ob du an Gott glaubst oder nicht, du bist von Gott geschaffen. Und wenn wir so über Gott nachdenken, sind wir schnell mal beim Zeigefinger. Das darfst du nicht, das darf ich nicht, das sollte ich nicht. Was aber hier Gott zuerst macht, er bereitet einmal das Fundament aus, auf dem alles steht. Und das Fundament ist nichts anderes als ich bin der Herr, dein Gott. Das ist das Fundament, was er legt. Wir haben einen Jahresvers. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Geht auch in die gleiche Richtung. Niemand anderem hast du dein Leben zu verdanken. Niemand anders kennt dich so gut, wie Gott dich kennt. So umfassend, so in- und auswendig, mit all deinen Gedanken, Wünschen, Geschichte und Zukunft. Im Psalm 139 stehen sehr viele, sehr schöne Verse. Ich möchte vier davon vorlesen. Psalm 139 ab Vers 1. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich genau. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Meine Absicht kennst du von fern. Ob ich gehe oder ruhe, du merkst es. Alle meine Wege sind dir bekannt. Noch liegt mir kein Wort auf der Zunge. Schon weißt du, Herr, was ich sagen will. Und die Schlussfolgerung daraus ist, niemand weiß besser, was gut ist für dich, als Gott, unser Schöpfer allein. Gott weiß, mit welchem Treibstoff wir unterwegs sind. Und mit welchem Treibstoff wir wirklich unterwegs sein sollten und was wir brauchen. Richten wir uns aber nach dem, nach unserem Gott, nach ihm aus? Positiv ausgedrückt tönt das so. Gott spricht, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich geschaffen. Ich kenne dich. Ich weiß, was du zum Leben brauchst. Ich weiß, wie dein Leben die richtige Ausrichtung hat. Lebe dein Leben ausgerichtet auf Gott. Dann könntest du sagen, ja, okay, wenn ich mich an die Gebote halte, diese 10, dann nimmt mich Gott in jedem Fall an und segnet mich. Dann geht es mir gut. Und hier sind wir erneut wieder bei Gott als den fordernden Gott. Mit einer langen Verbotsliste, die ich nicht tun sollte. Und wenn ich es gut gemacht habe, dann sagt er gut gemacht. Ich wage zu behaupten, dass in unserem Denken folgender Satz eingraviert ist. Es gibt nichts gratis. Es gibt nichts umsonst. Von nichts kommt nichts. Ich muss etwas geben, damit ich etwas bekomme. Als ich ein Kind war, dann wollte ich immer Post bekommen. Heute bekomme ich Briefe, aber die will ich nicht mehr. Aber ich wollte Post bekommen. Und ich hatte Freude beim Auftun. Aber es kam selten ein Brief und mir wurde gesagt, vielleicht ging es dir selbst auch so, ja, dann musst du halt einen Brief schreiben, damit du einen bekommst. Von nichts kommt nichts, außer von dem, der ja meinen Brief bekommt, aus dem Nichts, oder? Aber von nichts kommt nichts, das ist eigentlich das ist einfach in uns drin. Und dieses Denken, das bei uns Menschen vielfach zutrifft, dass von nichts nichts kommt, hat ja auch Wahrheit dabei. Dieses Denken übertragen wir häufig auf unsere Beziehung zwischen mir und Gott, zwischen uns und Gott. Und das ist ein Trugschluss. Weil vor den 10 Worten Gottes an uns sagt er: Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus dem Land Ägypten herausgeführt. Aus dem Leben in der Sklaverei. Da ist wichtig zu wissen, wir lesen am Anfang der Bibel von dieser Geschichte, wo Gott sein Volk Israel aus dem Land Ägypten hinausgeführt hat. Und Gott hat Mose, der Anführer, der das Volk dann hinausführte mit Gottes Hilfe, er hat Mose nicht zu den Israeliten gesandt in Ägypten und hat gesagt, schau mal, leg den Israeliten den Vertrag hin, wenn sie ihn unterschreiben, dann führe ich sie raus. Nein, er sagte, ich will mein Volk hinausführen, einfach weil sie mein Volk sind. Einfach will ich sie erwählt habe. Einfach will ich Großes mit ihnen vorhabe. Und 3 Monate sind vergangen zwischen diesem Auszug aus Ägypten und dem Zeitpunkt, wo Gott die 10 Worte an seinem Volk weitergibt. Und in diesen 3 Monaten geschah so einiges. Ein bisschen davor waren die Israeliten in Ägypten unterdrückt. Sie wurden über Jahrzehnte eigentlich eine immer größere Gefahr für den damaligen Pharao. Und dann hat man sie angefangen zu unterdrücken. Und die Israeliten schrien zu Gott um Hilfe und Gott hörte die Israeliten. Und mit Mose als sein eingesetzter Anführer und mit Aaron, seinem Bruder, befreite Gott sein Volk aus dieser Sklaverei. Doch die Israeliten fingen schon in Ägypten an, Gott irgendwie nicht zu vertrauen. Für Gott war das keine Überraschung. Er wusste, dieses Volk, das hat sein Herz nicht ganz bei mir. Das wird schwierig, mit diesem Volk unterwegs zu sein, mit diesen Menschen unterwegs zu sein. Nach einigen Tagen nach diesem Auszug wollten die Israeliten, die aus der Unterdrückung kamen, wollten wieder zurück nach Ägypten, weil sie Gott nicht vertrauten und sagten, wir haben es doch in Ägypten so gut gehabt. Warum hast du uns da rausgeführt? Wir wollen wieder zurück. Und dann ging es wieder einige Tage oder Wochen. Dann waren sie unzufrieden mit der Auswahl vom Essen, das sie hatte. Sie stellten Fragen, ja warum? Sind wir nicht mehr in Ägypten? Dort hatten wir doch genug zu essen, jetzt haben wir nicht mehr genug zu essen. Und Gott versorgte sie. Und dann vertrauten sie wieder nicht an Gott, dass er sie mit allem versorgt, was sie brauchen. Sie haben gesagt, wir haben kein Wasser, wieso müssen wir hier sterben? Also immer, andauernd waren die Israeliten dran, drauf und dran, Gott zu hinterfragen und kritisch gegen ihn zu reden, ihr Vertrauen nicht auf Gott zu setzen. Und ganz genau mit diesen Menschen, die das getan haben, geht Gott Schritt für Schritt, geht ihnen voran und setzt sie in eine neue Freiheit. Übertragen auf dich, was ist dein Ägypten? Von was hat dich Gott vielleicht befreit und freigesetzt und du bist dankbar? Auf neue Weiten kannst du blicken und sagen, hey, ja, Gott hat mich hier rausgeführt. Es wäre spannend, einige Geschichten von euch zu hören, wie Gott euch gerufen hat und wie ihr Gott erlebt und wie ihr zu Gott gefunden habt. Erzählt es euch nach dem Gottesdienst einander. Von was hat Gott dich befreit, ganz persönlich? Wir werden im nächsten halben Jahr, ab August, auch die Möglichkeit haben, immer wieder hier unsere Geschichten mit Gott Zeugnis zu geben und andere uns alle teilhaben zu lassen, wie Gott wirkt in unserem Leben und was er Großes tut noch heute. Vielleicht wünschst du dir aber auch, dich wieder zurück in ein früheres Ägypten, sagst, da war es doch schön. Und ich meine jetzt nicht einen Strandurlaub mit Sonne und Drinks. Nein, ich meine, dass du vielleicht unzufrieden bist in einer Situation, in die dich Gott hineingestellt hat. Vielleicht vertraust du Gott auch nicht mehr so voll, weil du nicht denkst, dass er es gut mit dir meint. Und genau hier kennt Gott deine Gedanken. Er weiß um dich und er hält trotzdem an dir fest. Noch bevor du das erste Gebot halten kannst, hat Gott dir sein Ja gegeben. Und auf dieser Grundlage sollen wir die 10 Worte annehmen. Noch bevor du das erste Gebot halten kannst, hat Gott dir sein Ja gegeben. Genau gleich, wie er es mit den Israeliten gemacht hat. Ich möchte dir eine kurze Geschichte erzählen. Ein Bauer, der pflanzte Rüebli an, Karotten. Und eines Tages zog er so ein richtig langes Rüebli aus dem Boden. Das größte, das er jemals gezüchtet hat. Und dieser Bauer, der lebte in einem Königreich mit einem sehr tollen Herrscher. Der war wirklich super. Und der Bauer nahm diese Rübe, ging zum Palast, zu diesem König und sagte, mein König, das ist das größte und beste Rüebli, das ich jemals gezüchtet habe. Es soll dir gehören. Danke, dass ich da in deinem Land wohnen darf. Und der König, der sagte, wow, das ist ja wirklich gigantisch, komm, ich gebe dir den Acker direkt neben meinem Palast. Das ist der beste Ackerboden und dort kannst du noch viel mehr solche großartige Karotten züchten. Ein Mann, der dabei stand, der hörte das und dachte sich, wenn dieser Bauer für eine Karotte einen ganzen Acker bekommt, wie viel bekomme ich echt für ein Ross? Er geht nach Hause, nimmt sein bestes Ross und am nächsten Tag bringt er es zum König und sagt, mein König, das ist mein bestes und größtes Ross, das ich jemals gezüchtet habe. Es soll allein dir gehören. Der König sagte, danke, kehrte sich um und ging weg. Was ist der Unterschied von diesen zwei Männern? Was hat sie unterschieden? Der eine gab dem König etwas, weil er sich erhoffte, noch viel mehr zu bekommen. Und der andere, der ging aus reiner Freude zum König und gab ihm einfach von dem Besten, was er hat. Einfach, weil er glücklich ist, in diesem Königreich zu leben. Hältst du dich an die 10 Gebote, weil du dir davon ein besseres Leben erhoffst, mehr Segen in deinem Leben von Gott erhoffst? Steht für dich hinter den 10 Geboten ein fordernder König, der immer mehr auch von dir will und der nur gibt, wenn du den ersten Schritt machst? Und die ersten 3, 4, 5, 10 Geboten sauber hältst, ja, steht am Ende hinter dem Halten von diesen 10 Geboten bei dir vielleicht sogar der Gedanke, wenn ich diese Gebote halte, dann komme ich mal in den Himmel. Oder nimmst du diese Gebote oder diese 10 Worte diese 10 Worte als Antwort, als deine Antwort an Gott an, weil er dich ja bereits angenommen und freigesetzt hat. Sind die 10 Gebote deine Antwort an Gott, weil du einfach glücklich bist, dass er dein Gott ist, dein Schöpfer dich errettet hat. Es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen dem, was wir hier in der Welt lernen und das uns Gott lehrt. Die Welt, oder in unserer Gesellschaft heißt es vielfach, gehorche, dann bist du akzeptiert. Mach und dann mache ich auch etwas für dich. Gott sagt, ich bin dein Gott. Ich habe dich geschaffen. Ich habe dich gerettet. Ich habe dich befreit. Du bist akzeptiert. Und hier sind jetzt meine Worte und Richtlinien für unser Zusammenleben. Die 10 Worte sind eine Antwort auf die Gnade Gottes, die wir erfahren. Sie sind ein Ausdruck der Freude, weil wir von Gott gerettet sind. Klar, und das will ich hier auch betonen, Gott ist auch ein gerechter Gott und er verurteilt das Böse. Deshalb hat es ihn auch alles gekostet, indem dass er Jesus, seinen eigenen Sohn, am Kreuz für unsere Schuld geopfert hat. Es hat ihn alles gekostet. Gott ist ein heiliger Gott und er dealt nicht mit dem Unheiligen. Doch an erster Stelle steht sein Angebot der Gnade. Und dieses Angebot gibt er uns in seinem Sohn Jesus Christus. Wir sind in die göttliche Familie eingeladen, ohne Vorleistung, aus reiner Gnade. Hast du dieses Angebot schon angenommen? Und lebst du in diesem Angenommensein Gottes? Häufig kommen wir zu dem Punkt, ja, auch wenn wir von Gott aus reiner Gnade angenommen sind und unsere Antwort darauf freudig sein sollte, sind die 10 Gebote für uns Einschränkungen. So viel wird verlangt und ich möchte doch frei sein. Ich möchte frei sein und der Glaube, der engt doch nur ein. Das ist so die Stoßrichtung von heute. Und ich möchte Freiheit in der Politik, in der Sexualität, in der Ethik. Ich möchte moralisch frei sein, das zu machen, unabhängig sein, das zu machen, was ich als gut empfinde. Doch was wir hier vergessen, und davon bin ich überzeugt, wir werden niemals, niemals wirklich frei sein. Wir werden immer von irgendetwas abhängig sein. Wenn wir an das Volk Israel denken, im Alten Testament, Gott hat sie aus der Gefangenschaft befreit, aber sie wollten wieder zurück. Sie wollten trotz dieser Freiheit, die sie gewonnen haben, wieder zurück in die Gefangenschaft. Sie waren gefangen irgendwie von diesem Gedanken, hey, anderswo ist es besser. Gott meint es nicht gut mit uns. Wir vertrauen ihm nicht. Wir können im Alten Testament weiterlesen. Immer wieder, wenn Israel sich gegen Gott stellte und frei sein wollte, dann ging es genau in die andere Richtung. Sie wurden unterdrückt. Sie wurden erobert. Sie erlebten Gefangenschaft. Sie waren abhängig von Menschen und von Umständen. Das erste Wort der 10 Besten wird abgeschlossen mit, ich lese es nochmal ganz, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus dem Land Ägypten herausgeführt, aus dem Leben deiner Sklaverei. Du sollst neben mir keinen anderen Gott haben oder keine anderen Götter haben. Wir stellen immer wieder etwas auf unseren Platz Nummer 1 in unserem Leben. Und diesem etwas folgen wir und unterordnen wir uns ganz und unsere Freizeit und alles, was wir machen. Was ist in deinem Leben auf Platz Nummer 1? Mit was für einem Treibstoff bist du unterwegs? Macht es nicht Sinn, demjenigen den ersten Platz in unserem Leben zu geben und zu überlassen, der genau weiß, was wir zum Leben brauchen? Ist es nicht wirkliche Freiheit, wenn wir uns an die Gebrauchsanweisung Gottes halten, anstatt einem Dieseler Benzin zu geben und zu merken, dass die gewonnene Freiheit nur kurz anhält? Ja, manchmal kostet es uns etwas, Gott den ersten Platz in unserem Leben zu geben. Wahrscheinlich kostet es immer etwas in unserem Leben. Das kostet uns auch viel. Aber es lohnt sich, weil er weiß, was wir zum Leben brauchen. Wir haben vorhin Lukas 4, die ersten 12 Verse gelesen. Und in diesen Versen wird Jesus dreimal versucht. Verknüpfe das mal jetzt mit dem, was wir jetzt erarbeitet haben. Dreimal versucht Satan in Lukas 4, Jesus zu Fall zu bringen. Dreimal ist die Ausgangslage mehr als verlockend. Stein soll zu Brot werden, Herrscher über die ganzen Reiche der Erde soll Jesus werden und unverletzbar sein. Klar zielt jede Versuchung konsequent darauf ab, Jesus in seiner Sohn, Gottes Sohnschaft, dass er gesandt ist von Gott, um uns Menschen zu erretten, um dieses Ziel zu durchkreuzen. Aber wären das nicht drei geniale Freiheiten, die Jesus hier zur Verfügung gestellt worden sind, wo Jesus auch profitiert hätte? Doch wir lesen in einem Vers, Vers 8, und das ist erneut der Unterschied zwischen unserer Gesellschaft, dieser Welt und Gott. Satan sagt, ja, wenn du mich nun anbetest, will ich dir alles geben. Und was ist die Antwort von Jesus? Jesus sagt, in der Heiligen Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihn allein verehren. Niemand anderes, nur Gott allein. Und Jesus weiß, wovon er hier spricht. Er setzt Gott konsequent an erster Stelle. Er als Sohn Gottes gibt sogar sein eigenes Leben dafür, damit wir gerettet werden und Vergebung haben von unserer Sünde, damit wir in diese Beziehung zu Gott eintauchen können. Und so kann Jesus auch sagen in Johannes 8, nur ich kann wahre Freiheit schenken. Ich möchte dich zum Schluss und so mit auf den Weg noch einige Gedanken geben. Denk mal darüber nach, was Jesus für dich alles geopfert hat. Befass dich damit, wie er lebte, was er lehrte und wieso er am Kreuz starb. Lies in der Bibel, was über Jesus berichtet wird. Das wird dich und mich immer neu zu diesem Punkt bringen, indem wir voller Freude unsere Karotte nehmen und unserem Gott hinhalten, weil wir einfach staunen, was er für uns getan hat, weil wir einfach dankbar sind für das, was wir haben und weil wir einfach ihm die Ehre geben wollen, einfach so. Und wenn wir in unserem Leben dem mehr und mehr Raum geben, so lernen wir Gott als unseren Schöpfer, als unseren Herr, als unseren Erlöser, als unseren Erretter kennen, genau so, wie er wirklich ist. Nicht als fordernder, herzloser Gott, sondern als einzig wahrer Gott, der dich geschaffen hat, der dich kennt und der weiß, was das Beste für dich ist. Vertrau ihm dein Leben und deinen Weg an. Setze Gott an die erste Stelle und du wirst merken, dass diese 10 Gebote sich wandeln werden in diese 10 Worte, die Gott uns gibt und die eine Antwort von mir ganz persönlich zu meinem Herr und Erlöser ist. Ich möchte beten. Vater, danke vielmals für deine Liebe, für deine Annahme, für deine Rettung, für deine Vergebung von unserer Schuld, die du bewirkt hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Danke, dass wir lesen dürfen, wie du mit dem Volk Israel auch den Weg gegangen bist. Nicht in erster Linie einfach fordernd, sondern du bist ihr Gott. Und das hast du ganz am Anfang gestellt. Du bist unser Gott. Wir wollen dich an die erste Stelle setzen. Einfach nur, weil es du verdient hast. Einfach nur, weil du der Einzige bist, der würdig ist. Einfach nur, weil wir dich lieben. Amen.